Liebe Angelika, liebe Familie Dörfler-Dürken, sehr geehrter Herr Militärbischof, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, als derzeitiger kommissarischer Leiter der Abteilung Forschung kommt mir heute die ehrenvolle Aufgabe zu, Frau Professor Dr. Angelika Dörfler-Dürken, also dich, liebe Angelika, wissenschaftlich zu würdigen. Darum möchte ich nicht mit der Wissenschaft beginnen, sondern zunächst etwas Persönliches sagen. Und vielleicht passt das ja auch ganz gut, weil du, liebe Angelika, auch immer die Person und nicht die Funktion in den Vordergrund gestellt hast. Wir kennen uns seit fast 20 Jahren und in dieser Zeit habe ich nicht nur unsere gemeinsamen Gespräche sehr genossen, in denen mit Leichtigkeit und Frohsinn, hoffentlich auch mit ein bisschen Tiefsinn und Tiefgang, die unterschiedlichsten Themen zur Sprache kamen, sondern immer wieder auch deine Arbeitshaltung bewundert. Die bürokratischen Spielchen, die in Organisationen wie der unseren mitunter gespielt werden, hast du nie mitgemacht. Bei aufkommender Kritik bist du nie sauer geworden, sondern hast diese Kritik immer mit einer erstaunlichen Robustheit und Gelassenheit hingenommen. Kritik austeilen, das können viele, aber Kritik aushalten, das können wenige. Und ich habe stets bewundert, wie sachlich, gelassen und konstruktiv du Debatten geführt hast. Zugleich hast du im Umgang mit uns Kolleginnen und Kollegen echten Teamgeist und offene Diskussionen gelebt. Und auch in deiner ganzen freundlichen Haltung hast du auch nie unterschieden zwischen Uniformträgern, sprich Soldatinnen und Soldaten und Zivilistinnen und Zivilisten. Und bis hier in die letzten Tage am ZMS BW stehst du unter produktivem Volldampf und sprühst nur noch so vor Ideen. Ob diese bemerkenswerte Einstellung zum eigenen Beruf daran liegt, dass du ja schon geforscht hast zum Thema Charakterhaltung und Habitus im Berufsleben von Soldatinnen und Soldaten, oder ob es an dem viel beschworenen und heute auch schon zitierten protestantischen Arbeitsethos nach Max Weber liegt, oder vielleicht auch daran, dass du immer wusstest, dass ein Beruf auch was mit Berufung zu tun hat, darüber mögen andere entscheiden. Doch möchte ich auch etwas zu deinem wissenschaftlichen Werdegang sagen, der dich über ein paar Umwege hier zu uns zur Bundeswehr geführt hat. Zwar hast du in einem Rückblick vor kurzem geschrieben, dass du ein Kind des Krieges heißt. Allerdings meinte das die vielfältigen Prägungen, die der Zweite Weltkrieg, die Folgen und der Kalte Krieg in deinem Leben hinterlassen hast. Du bist als diplomierte Bibliothekarin und Stipendiatin des Evangelischen Studienwerks an die Theologische Fakultät gewechselt und hast zunächst in Göttingen und später in Heidelberg studiert, wo du lange eine akademische Heimat hattest. 1990 hast du dich dort bei Adolf Martin Ritter promoviert und später auch habilitiert. Die Promotion befasste sich mit der Verehrung der heiligen Anna im Spätmittelalter und früher Neuzeit. Eine Arbeit, die nicht nur deswegen hervorzuheben ist, weil mit ihr die Kirchengeschichte durch eine religionssoziologische Analyse bereichert wird, sondern auch, weil diese Arbeit über die heilige Anna die Militärsoziologie geprägt hat. Wie das, werden Sie sich fragen, wer nicht weiß, wer die heilige Anna ist, gibt es einen schönen Wikipedia-Eintrag. Wie passen die heilige Anna und Militärsoziologie zusammen? Unser gemeinsamer, mittlerweile ehemaliger Kollege Phil Langer hat mir mal folgende Geschichte erzählt. Als er, der ein sehr suchender, unruhiger, aber deshalb produktiver Geist ist, überlegt hat, ob er sich denn am Sovi bewerben sollte, ist er die Homepage und die Mitarbeiterprofile durchgegangen. Und irgendwann stieß er auf dein Profil, hat gesehen, da du hast zur heiligen Anna promoviert und hat gesagt, da bin ich genau richtig. Wenn die Bundeswehr sich ein Institut für Militärsoziologie hält und da kann man zur heiligen Anna forschen, das ist das mein Ort und wir durften ihn auch mehrere Jahre als Kollegen begleiten. 1998 hast du dich im Fach Kirchengeschichte habilitiert und zwar mit einer Arbeit, in der du die Geltung der soziologischen Theorien von Max Weber und Ernst Troeltsch am Beispiel von vier Exponenten lutherischer Sozialethik untersucht hast. Der Vergleich deutscher und US-amerikanischer Lutheraner führte dich dann zu grundlegenden Fragen nach dem Verhältnis von Religion und Demokratie. Beide Qualifikationsarbeiten zeigen ein Interesse an den Sozialwissenschaften und gerade die Habilitation kann als ein beeindruckender historischer Beitrag zu einer politischen Ethik gelesen werden. Vielleicht erklären diese Interessen und diese breiten Interessen und die damit verbundene Fähigkeit, auch interdisziplinär zu arbeiten, was für unser Haus ja ein Schlüsselwort und ein Zauberwort ist, am besten die erstaunliche Produktivität, die du nach deinem Wechsel oder seit deinem Wechsel an SOWI entfaltet hast. In den 18 Jahren, in denen du als Bereichsleiterin für die Themenschwerpunkte innere Führung, Ethik und Militärseelsorge zuständig warst, erst am SOWI und dann ab 2013 hier bei uns am ZMSBW in Potsdam, in diesen 18 Jahren entstanden 18 Bücher, die du entweder selbst verfasst oder als Herausgeberin zu verantworten hast. Also das nochmal verdeutlichen, jedes Jahr ein neues Buch, vielleicht manch einer liest nicht mal so viel. Herausheben möchte ich von diesen Büchern vor allem diejenigen, in denen du wesentlich dazu beigetragen hast, ein neues und tiefergehendes Verständnis von innerer Führung zu entwickeln. Bereits 2005 erschien dein Buch zu den ethischen Fundamenten der inneren Führung als SOWI-Bericht. Durch die überzeugende Unterscheidung von Genese und Geltung gelang es dir, Baudissins Reformprogramm und dessen Leitgedanken innerhalb des Luthertums zwar zu verorten, aber gleichzeitig zu zeigen, dass diese Gedanken weit über die eigene Konfession, ja über die eigene Religion hinausweisen und genau deshalb auch anschlussfähig sind für eine säkulare Ethik. Es war dir in deinen Untersuchungen zur Geschichte der inneren Führung und zur Militärseelsorge wichtig, herauszuarbeiten, dass die Bundeswehr und auch die bundesdeutsche Militärseelsorge für einen Neuanfang stehen, dessen Folgen bis heute nachwirken und nachwirken sollen. Dass nach dem Zivilisationsbruch der Jahre 1933 bis 1945 auch im Militär zivilisierte Umgangsformen notwendig sind und dank des Staatsbürgers in Uniform, des Leitbilds der inneren Führung, auch möglich waren und immer noch sind. Das Konzept der inneren Führung sollte die Fehler der Vergangenheit vermeiden und das Militär in der demokratischen Gesellschaft verankern, indem es die Spannungen, und die gibt es ja, das hast du ja nie verleugnet, zwischen dem Soldatenberuf und dem freiheitlichen Demokratie, zwischen Gehorsam und Individualität, zwischen Verteidigungsbereitschaft und Friedensgebot zu vermitteln sucht. Du hast darauf aufmerksam gemacht, welcher zivilisatorische Fortschritt genau in einem solchen Reformprogramm der inneren Führung liegt und wie sehr dieser Fortschritt durch die Versuchung bedroht wird, das Militär vom Kämpfen, Töten und Sterben, also von den Kriegern her, zu dürfen. In den letzten Jahren hast du das Verhältnis von Militär und Gesellschaft am Beispiel der evangelischen Friedensbewegung untersucht. Just letzte Woche ist im dritten Band der von unserem Haus herausgegebenen deutsch-deutschen Militärgeschichte ein ganz gewichtiger Beitrag von dir erschienen. Ein Beitrag, der zeigt, welche Bedeutung der Abbau von Feindbildern und erfolgreiche Versöhnungsarbeit auch für Streitkräfte haben können. Aber auch der von dir herausgegebene Band zu Reformation und Militär, Wege und Irrwege in 5 Jahrhunderten, zeigt eindrücklich das Wechselverhältnis von Militär und Gesellschaft und ist genau deshalb ja auch anschlussfähig an unsere militärsoziologischen Debatten. Hier, wie in anderen Arbeiten, hat sich die Frage bewegt, ob wir aus der Geschichte Lehren gezogen haben, ob und wie die Bundeswehr ein Organ der Demokratie sein kann und wie die Werteorientierung des Grundgesetzes. Und das war dir immer ganz wichtig, dessen Friedensgebot ausdrücklich eingeschlossen im Militär Bestand haben kann. Du hast deinen Teil dazu beigetragen, dass die Bundeswehr als ein solcher Ort verstanden werden kann. Zu nennen werden in diesem Zusammenhang auch die Missstände, auf die du aufmerksam gemacht hast. So etwa in dem 2019 erschienenen Buch Hinschauen, Geschlecht, Rechtspopulismus, Rituale, systemische Probleme oder individuelles Fehlverhalten. Übrigens eine Problematik, die unser Haus auch in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen wird. Bei all dem, und das war dir wichtig, hast du Wissenschaft nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemacht, sondern dir war immer bewusst, dass diese Themen eine Öffentlichkeit brauchen, die weit über die Militärsoziologie und die Militärgeschichte hinausragen muss. Die Scharnierfunktion die gerade auch die Theologenstellen innerhalb der Bundeswehr haben, nämlich zu vermitteln zwischen ziviler, kirchlicher und militärischer Welt und offen zu sein für die Fragen der jeweils anderen Seite, hast du in deiner Person, in deiner ganzen Arbeit in geradezu vorbildlicher Weise erfüllt. Um das mal im Slang der aktuellen wissenschaftlichen Evaluierung zu sagen, und das meine ich aber durchaus positiv, du hast über Jahrzehnte erfolgreich Wissenstransfer betrieben. In die Streitkräfte, in die breite Öffentlichkeit, auch in die Kirche und in die Wissenschaft hinein. Ausdruck dieser Haltung ist aber auch deine Auffassung, die innere Führung müsse bei allen ankommen und nicht nur bei den Offizieren oder bei Personen mit Führungsverantwortung. In mehreren Workshops und Publikationen, vor allem in der schönen Veröffentlichung, das ist schon erwähnt worden, innere Führung konkret, hast du deswegen den Grundgedanken der inneren Führung für alle Dienstgradgruppen zugänglich und allgemein verständlich aufbereitet. Ja, welchen Ausblick mag man nach einem solchen Einblick geben? Zunächst einmal sind wir froh, dass du weiterhin wissenschaftlich aktiv bleiben wirst. Das große Werk zur Geschichte der evangelischen Militärseelsorge als eine Wegbeschreibung der evangelischen Kirche zum Frieden ist im Entstehen und es wird, da bin ich mir sicher, egal unter welchen Umständen du es beenden wirst, dein Opus Magnum werden. Ein Werk, das auch deinen langen Weg mit den Fragen inneren Führung der Ethik und Militärseelsorge reflektieren wird. Welche Wünsche für die Zukunft dürfen wir einer Wissenschaftlerin mitgeben, die mit der Wissenschaft in einer so engen Beziehung lebt, dass auch eine Zur-Ruhe-Setzung, schönes Wort, ne, Zur-Ruhe-Setzung dem keinen Abbruch bereiten wird? Lockdown, so hast du neulich mal gesagt, das sei ja ohnehin der normale Arbeitsmodus für einen Wissenschaftler. Es wird sich also wahrscheinlich gar nicht so viel ändern in deinem Leben. Du wirst morgens aufstehen, nach einem Kaffee, vielleicht auch nach zwei, weiter an den Themen arbeiten, die dich interessieren. Der Unterschied wird sein, dass du das leider nicht mehr mit uns hier in Potsdam tun wirst. Es wird dir vielleicht gefallen, dies ohne Stechuhr tun zu können, mit deren Ticken du dich ja eh nicht so ganz anfreunden konntest, aber egal. Aber hoffentlich wirst du uns vermissen, denn trotz des Loblieds auf die Abgeschiedenheit der wissenschaftlichen Arbeit, liebe Angelika, war dir das Locked-In-Syndrom, unter dem viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leiden, immer fremd. Immer hast du das Gespräch gesucht und mit vielen auch gefunden. Immer hattest du Zeit, dich auf dein Gegenüber einzulassen. Immer hattest du einen guten Rat, egal für welche Lebenslage oder Arbeitsfrage. Und das kollegiale Gespräch mit freundschaftlicher Diskussion, der direkte Austausch, war dir immer wichtiger als die äußerliche Einhaltung des Dienstweges oder die penible Beachtung organisatorischer Zuständigkeiten, die ja ohnehin meistens eine Beachtung von Nichtzuständigkeiten ist. Du, liebe Angelika, wirst auch uns hoffentlich vermissen, aber mehr noch werden wir dich vermissen. Denn du hast den Büroalltag mit Freude und Menschlichkeit erfüllt. Vor kurzem hast du gesagt, ich zitiere, solange wir leben, haben wir die Aufgabe, uns zu einem Menschen zu entwickeln, der von anderen als Persönlichkeit bezeichnet werden kann. Voraussetzung dafür, von anderen als Persönlichkeit geachtet zu werden, ist sicherlich, sich selbst und andere zu achten. Mit deiner Verabschiedung in den Ruhestand verliert das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften und damit die Bundeswehr insgesamt eine große Persönlichkeit. Liebe Angelika, vielen Dank für alles. Mach's gut.